Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zypern will versuchen, mit einem eigenen Rettungsplan aus der Finanzkrise zu kommen. Das Parlament berät zur Stunde über einen Solidarfonds, mit dem die nötigen knapp 6 Milliarden Euro aufgebracht werden sollen. Es ist aber unsicher, ob die EU diesen Plan anerkennt. Die Europäische Zentralbank stellte Zypern ein Ultimatum. Wenn bis Montag kein Rettungsplan beschlossen ist, gibt es keine Notkredite mehr für die maroden Banken.
Die Nerven der Zyprer liegen blank. Die Angst um ihre Zukunft, die Unwissenheit, wie es auf ihrer Insel weitergehen soll, treibt die Menschen auf die Straßen. Demonstranten liefern sich Gerangel mit der Polizei. Noch immer warten die Bürger auf eine klare Ansage ihrer Regierung. Die hat sich nun auf einen Plan B geeinigt. Ein Solidaritätsfonds soll den Weg freimachen für das überlebenswichtige Rettungspaket der EU. Der Vorschlag von Staatspräsident Anastasiades sieht vor, den Fonds mit Geldern der Kirche, der Rentenkasse und anderen Institutionen zu füllen und damit dann Staatsanleihen auszugeben. Die Zentralbank soll an ihre Goldreserven gehen, um das Programm zu unterstützen. Doch es ist immer noch unklar, wie das Gesamtpaket funktionieren soll. Kommt überhaupt genug Geld zusammen? Die Zeit drängt. Denn der Plan müsste vom Parlament noch als Gesetz verabschiedet werden, wenn auch die Zustimmung der Abgeordneten als sicher gilt. Nicht nur wegen des möglichen Griffs in die Pensionskasse löst das Agieren der zyprischen Regierung Kopfschütteln in Europa aus. Die EZB verliert die Geduld, hat dem Land ein Ultimatum gestellt. Steht bis Montag kein Hilfsplan, wird den maroden Banken der Geldhahn zugedreht. Die Lage könnte dramatischer kaum sein. Große wie kleine Unternehmen kämpfen ums nackte Überleben. In kleinen Geschäften und Souvenirläden wird sogar das Wechselgeld knapp. Geld gibt es nur noch am Bankautomaten und das auch nur noch eingeschränkt.
Das Thema Zypern kam auch bei der EU-Russland-Konferenz in Moskau zur Sprache. Der russische Ministerpräsident Medvedev forderte beim Treffen mit EU-Kommissionspräsident Barroso, Russland müsse in die Suche nach einer Lösung einbezogen werden. Die ursprünglich geplante Sondersteuer auf Bankguthaben in Zypern würde viele russische Anleger treffen.
Eine kleine Protestgruppe hat es bis in Russlands Zentralbank geschafft. Russisches Geld zurück nach Russland, steht da. Protest gegen die Auslandskonten der Superreichen und dagegen, dass Moskau Zypern helfen könnte. In Moskau fand heute eine Konferenz zur Partnerschaft mit der EU statt. Gelegenheit für Regierungschef Medvedev, sich bei den Europäern direkt zu beschweren. Denn dass Moskau vom Rettungsplan für Zypern kalt überrascht wurde, das verzeiht man hier nicht. Russland halte einen großen Teil seiner Reserven in Euro und sei von dessen Krise betroffen, sagte Medvedev. An den weiteren Rettungsplänen wolle man deshalb beteiligt werden. Wie ein Elefant im Porzellanladen habe die EU agiert, hatte Medvedev noch am Abend vorher geschimpft. Wie Russland sich seine Beteiligung an einer Zypern-Rettung vorstellen könnte, deutete heute ein kremlnaher Politologe an. Wenn wir uns mit unseren europäischen Kollegen darauf einigen, dass wir Zypern retten und wenn wir Geld geben, dann brauchen wir eine große Gegenleistung dafür. Nur für den schönen Strand lösen wir Zypern nicht aus. Dabei würde ein Crash Zyperns auch Moskau ins Mark treffen. Dort liegen Milliarden aus Russland, auch Geld russischer Banken. Selbst Staatsfirmen haben dort Konten. Am Abend empfing Präsident Putin die Europäische Kommission. Ganz gelassen gab er sich zur Zypern-Krise vor den Kameras kein Wort. Nach dem Protokolltermin, so meldete der Pressedienst des Kreml, hätten Putin und Kommissionspräsident Barroso das Zypern-Problem unter vier Augen erörtert.
Die Finanzminister der Euro-Staaten haben am Abend in einer Telefonkonferenz über die Vorschläge aus Zypern beraten. Wie die Pläne in Brüssel aufgenommen werden, dazu jetzt mein Kollege Rolf-Dieter Krause.
Mit einer gewissen Fassungslosigkeit blickt man nicht nur in Brüssel auf das, was in Zypern passiert. Der sogenannte Plan B lag hier bis zum frühen Abend nicht vor und was darüber durchsickerte, erregte Verwunderung. Dies schon deshalb, weil Zypern damit offenbar wieder nicht den nötigen Eigenanteil aufbringen kann, aber mehr noch, weil die Regierung dort eher die Rentenkassen für die Stützung der Banken nutzen will, als einen Beitrag der Anleger zu fordern. Angeblich sind so viele Bedingungen nicht erfüllt, dass eine Entscheidung der Eurogruppe heute Abend nicht nicht möglich ist. Dass Europas Zentralbank spätestens Montag die Notversorgung der zyprischen Banken beenden will, wirkt wie ein Ultimatum. Und der Umstand, dass sich Spanien heute wie zuvor Portugal frisches Geld ungewöhnlich günstig leihen konnte, wird als Zeichen dafür gewertet, dass selbst von einer Pleite Zyperns keine wirkliche Gefahr für die Eurozone ausginge. Zurück zu Marc Bartor.
US-Präsident Obama hält eine Wiederaufnahme der festgefahrenen Friedensverhandlungen im Nahen Osten für möglich. Bei einem Treffen mit Palästinenserpräsident Abbas in Ramallah kritisierte Obama den israelischen Siedlungsbau, forderte die Palästinenser aber auf, dennoch an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Bei einer anschließenden Rede vor hunderten Jugendlichen und Studenten in Jerusalem wiederholte Obama eindringlich seinen Friedensappell.
Seine Rede an die israelische Jugend war mit Spannung erwartet worden. Sie wurde in allen israelischen Fernsehsendern übertragen. Zunächst startete Obama mit einer Charmoffensive, sagte, was jeder Israeli hören will. Solange es die USA gibt, und dann setzte er auf Hebräisch fort, solange seid ihr nicht allein. Großer Jubel. Den nutzte Obama, um klarzumachen, dass auch die Palästinenser Rechte haben. So wie Israelis ihren Staat in ihrer Heimat geschaffen haben, so haben auch die Palästinenser das Recht, ein freies Volk in ihrem eigenen Land zu sein. Und dann wurde der ganze Zweck seiner Rede offensichtlich. Er suchte Verbündete gegen Premier Netanyahu. Politische Führer werden nie Risiken eingehen, solange bis das Volk diese nicht von ihnen einfordert. Ihr müsst den Wandel schaffen. Ob er mit dieser Rede die Herzen der Israelis wirklich erobert hat? Vor allem die Palästinenser bezweifeln das. Sie sind frustriert. Das wurde deutlich, als er am Vormittag Palästinenserpräsident Abbas in Ramallah besuchte und auch dort nur Altbekanntes von sich gab. Die Palästinenser verdienen ein Ende der Besatzung mitsamt ihrer Demütigungen. Er versprach noch finanzielle Hilfen in Millionenhöhe, aber das war es dann auch schon. Viele Kritiker sagen ja schon lange, Obama kann schöne Reden schwingen, aber politisch erreicht er gar nichts. So fühlte sich auch der heutige Tag an, denn die eigentliche Frage blieb unbeantwortet. Wie will er, Obama, die Zwei-Staaten-Lösung eigentlich durchsetzen?
In der Türkei gibt es Hoffnung auf ein Ende der bewaffneten Auseinandersetzungen mit der kurdischen Untergrundorganisation PKK. Der inhaftierte PKK-Führer Öcalan rief die kurdischen Rebellen dazu auf, die Waffen niederzulegen und die Türkei zu verlassen. Etwa 40.000 Menschen kamen bei Kämpfen bislang ums Leben. Der türkische Ministerpräsident Erdogan begrüßte den Aufruf des PKK-Chefs als sehr positiv.
Das Feuer ist für die Kurden Symbol für Unterdrückung und zugleich Freiheitswillen. Die Menschen hier hoffen, dass es zum Freudenfeuer beim kurdischen Neujahrsfest wird. Der Grund: eine Erklärung des PKK-Führers Abdullah Öcalan, vorgelesen vom kurdischen Politiker Önder. Die Zeit ist da, dass sich unser bewaffneter Arm hinter die Grenze zieht. Es öffnet sich jetzt eine Tür hin zu demokratischer Gesellschaftspolitik. Das war das Angebot für einen Waffenstillstand des Führers der verbotenen PKK, der seit 14 Jahren im Gefängnis sitzt. 1999 war Öcalan in einer spektakulären Aktion von türkischen Spezialkräften in Kenia verhaftet worden. Danach herrschte Krieg, Terror und politische Eiszeit. Doch heute, beim Neujahrsfest, sind die Menschen überglücklich. Wir hoffen jetzt auf Tage voller Frieden, dass unsere Jugendlichen nicht mehr sterben. Das gilt für Türken und Kurden. 30 Jahre Bürgerkrieg und Terroranschläge haben über 40.000 Menschenleben gekostet.
Das Friedensangebot von heute ist ein erster Schritt in Richtung dauerhafter Frieden, aber ein sehr wichtiger. Die Türkei zeigt sich kompromissbereit, denn Ministerpräsident Erdogan hat bereits vor einem halben Jahr direkte Gespräche mit Abdullah Öcalan initiiert. Noch nie war man einer Lösung im Türkei-Kurden-Konflikt so nahe wie heute.
In Berlin ist heute der Koalitionsausschuss zu einer seiner letzten Sitzungen vor der Wahl zusammengekommen. Die Spitzenpolitiker von Union und FDP verständigten sich auf eine Neuregelung für Managergehälter. Statt wie bisher der Aufsichtsrat sollen künftig die Aktionäre über die Spitzengehälter entscheiden. Außerdem wurde beschlossen, das Neonazi-Aussteigerprojekt Exit finanziell weiter abzusichern. Bund und Länder haben sich noch nicht auf Maßnahmen verständigt, die hohen Strompreise zu begrenzen. Ein Spitzentreffen im Kanzleramt brachte heute keinen Durchbruch. SPD und Grüne wollten bei der Stromsteuer ansetzen, die Regierung vor allem bei der Ökostromumlage.
Protestaktion vorm Kanzleramt. Märchen von der Strompreisbremse warfen Umweltschützer dem Umweltminister vor. Stunden später musste Peter Altmaier hören, dass sein Vorschlag, die Förderung von Ökostromanlagen nachträglich zu kürzen, von den Regierungschefs abgelehnt worden war.
Wir haben nach einer längeren Diskussion einvernehmlich miteinander vereinbart, dass rechtlich verbindlich zugesagte Vergütungen für Bestandsanlagen nicht nachträglich gekürzt werden.
Sämtliche bestehenden und genehmigten Anlagen bekommen also volle finanzielle Förderung. Über alle Parteigrenzen hinweg wollten Bund und Länder dies als Bekenntnis zur Energiewende sehen. Große Zufriedenheit bei der rot-grünen Ländermehrheit.
Wir haben heute das klare Signal aller Beteiligten in dem Raum, so wollen wir das. Ihr könnt euch darauf verlassen, im Norden, im Süden, überall. Wir wollen mit erneuerbarer Energie die Energiewende stemmen und wir wollen keine Politik machen, die sich gegen die Energiewende stemmt.
Konkrete Beschlüsse zur Kostensenkung wurden nicht gefasst. Bis Ende Mai soll nach Lösungen gesucht werden. Eine weitere Vertagung, die der Umweltminister so gerne vermieden hätte.
Peter Altmaier dürfte sich heute als politischer Verlierer gefühlt haben. Sein Versuch einer schnellen Strompreisbremse führte zu Verunsicherung bei Verbrauchern und Energiebranche. Wirkliche Lösungen wird es wohl erst nach der Bundestagswahl geben.
Mehr zum Spitzentreffen zur Energiewende gibt es auf tagesschau.de. Dort zeigen wir auch, wie sich die Strompreise in Deutschland entwickelt haben. Das Ende der Autoproduktion am Opel-Standort Bochum rückt näher. Die überwiegende Mehrheit der derzeit noch 3.300 Beschäftigten lehnte heute den Sanierungsplan der Opel-Geschäftsführung ab. Dieser sah die Fortsetzung der Produktion bis Ende 2016 vor, allerdings mit stetigem Arbeitsplatzabbau und, so die Kritik des Betriebsrates, ohne verbindliche Zusagen für Alternativen. Als Reaktion auf die Ablehnung kündigte der Bochumer Werkschef am Abend an, den Bau des Opel Zafira schon Ende kommenden Jahres einzustellen.
Warnstreiks von Lufthansa-Mitarbeitern haben den Flugverkehr des Unternehmens am Vormittag auf mehreren deutschen Flughäfen stundenlang lahmgelegt. Einen Tag vor der zweiten Runde der Tarifverhandlungen sei der Streik ein Warnsignal, so die Gewerkschaft Verdi. Sie fordert für die 33.000 Lufthansa-Mitarbeiter 5,2% mehr Lohn. Das Unternehmen hatte die meisten innerdeutschen und europäischen Flüge vorsorglich gestrichen. Am Mittag ist der Flugbetrieb wieder aufgenommen worden.
Die Bahn hatte im vorigen Jahr mehr Fahrgäste als je zuvor, knapp 2 Milliarden. Diese Bilanz präsentierte heute Bahnchef Grube. Auch Umsatz und Gewinn sind gestiegen. Unter dem Strich blieb ein Plus von knapp 1,5 Milliarden Euro. Kritiker wie das Bündnis Bahn für alle verweisen allerdings darauf, dass der Gewinn zu einem großen Teil aus Nutzungsentgelten für das Schienennetz stamme, das mit Steuergeldern finanziert werde.
Beim Zusammenstoß zweier Hubschrauber ist in Berlin ein Polizist getötet worden. 7 Menschen wurden verletzt. Das Unglück ereignete sich bei einer groß angelegten Übung der Bundespolizei am Olympiastadion. Die Helikopter waren im Schneetreiben kollidiert. Vermutlich habe schlechte Sicht und Schneeverwirbelung zum Absturz beigetragen, so die Behörden. Die genaue Ursache sei noch unklar. Bei der Übung sollten bis zu 400 Beamte den Einsatz gegen Fußball-Hooligans trainieren.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 22. März.
Am Rande eines Hochs über Skandinavien fließt Kaltluft in die Nordosthälfte Deutschlands. Das Atlantiktief lenkt dagegen milde Meeresluft in den Südwesten und so werden die Temperaturgegensätze bei uns noch größer. Heute Nacht gibt's vor allem am Erzgebirge und in Küstennähe einzelne Schneeschauer, sonst teils wolkig, teils klar. Am Tag in der Südwesthälfte recht freundlich, teilweise sogar längere Zeit sonnig. In der Nordosthälfte mehr Wolken als Sonne und einzelne Schneeschauer. Der Wind weht in der Südosthälfte schwach bis mäßig, in der Nordwesthälfte auch frisch, an den Küsten stark mit stürmischen Böen. Wo es heute Nacht über Schnee aufklart, bis minus 10, im Breisgau dagegen knapp über 0 Grad. Dort morgen bis 14, im Nordosten bis minus 2 Grad. Am Samstag liegt die Nordosthälfte auf der freundlichen Seite, sonst viele Wolken und gebietsweise Regen, in der Mitte auch Schnee. Am Sonntag im Süden meist stark bewölkt, hier und da Regen oder Schnee, auch in Küstennähe ein paar Schneeschauer, sonst teilweise freundlich. An beiden Tagen bläst ein kräftiger Ostwind. Am Montag erreicht die Kaltluft auch den Südwesten.
Wir melden uns wieder um 22.45 Uhr mit Tom Buro. Seine Tagesthemen: Zitterpartie in Zypern, das Ringen um das Rettungspaket und Welttag der Poesie zwischen Kitsch und Kurznachricht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.